Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Katja Bigalke. Hallo. Donald Trump hat einen Lieblingssender und der heißt nicht mehr Fox News, sondern OAN, One America News Network. Ein Fernsehsender komplett frei von Kritik am Präsidenten, ein Sender, der gern Verschwörungstheorien verbreitet und gegen Demokraten, Immigranten, Covid-19-Experten und die Black Lives Matter-Bewegung hetzt. Damit steht OAN natürlich nicht allein da. Am rechten Rand der US-amerikanischen Medienlandschaft hat sich eine ganze Armada an kleinen und größeren Podcasts und Shows entwickelt, die auf erzkonservatives Gedankengut setzen. Kerstin Zilm hat sich das angeschaut.
Bei einem Wahlkampfauftritt Mitte September in North Carolina kommt US-Präsident Trump am Ende seiner Rede zu einem seiner Lieblingsthemen, Journalistenschelte. Amerika könne so viel besser sein, wenn es nur ehrliche Medien hätte. Den Zeigefinger auf die Kameras hinter den jubelnden Fans gerichtet, sagt Trump zu den Journalisten: Ihr seid der Feind des Volkes. Die meisten Sender beenden danach ihre Übertragung der Veranstaltung. Trump beschwert sich, dass alle roten Lichter an den Kameras ausgehen. Alle bis auf eins.
There's one back there.
Das von One America Network News, kurz OAN.
Oh, it's OAN. Thank you, OAN.
OAN ist Präsident Trumps neuer Lieblingssender. Das 2013 gegründete Netzwerk hat seine Zentrale in einem unscheinbaren Gebäude im kalifornischen San Diego, zwischen einem Fliesenladen, einer Kirche und einer Firma für Getränkeautomaten. Das OAN-Rezept, das dem US-Präsidenten so gut gefällt, ist eine Mischung aus ungefilterten Trump-Reden, wilden Verschwörungstheorien, Angriffen gegen Hillary Clinton, Immigranten, Covid-19-Experten und die Black Lives Matter-Bewegung sowie Verunglimpfung der Konkurrenz.
These are the stories the mainstream media doesn't want you to know about.
The liberal, dishonest media.
Nie ist auf dem Sender Trump Kritik zu hören. Stattdessen gibt es jede Menge Lob für den Präsidenten.
For One American News, I'm Pearson Sharp.
OAN wurde vor gut 7 Jahren vom Vater-Sohn-Team Robert Herring Senior und Junior gegründet. Mit Millionen, die Herring Senior in der Technologiebranche gemacht hatte. 3 Jahre später erregte das Netzwerk dann zum ersten Mal landesweite Aufmerksamkeit. Im Wahlkampf 2016 übertrug es Reden von Donald Trump in voller Länge, ohne anderen Kandidierenden ähnliche Sendezeit zu geben. Nach der Wahl von Donald Trump bekam OAN einen Platz im Presseraum des Weißen Hauses. Die Regierungskorrespondentin gibt dem Präsidenten gerne Steilvorlagen, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Der bedankt sich mit Lob, anerkennenden Tweets und Werbung.
Mr. President, thank you. I have 2 questions.
OAN.
Yes, sir.
Very good. Thank you very much.
You
treat me very nicely.
Kolleginnen und Kollegen, die dem Präsidenten dagegen kritische Fragen stellen, werden von ihm mit Beleidigungen und Maßregelungen abgestraft.
Be nice. You know you're a fake. You know that. Your whole network, the way you cover it, is fake.
OAN lässt seine Zuschauerzahl nicht offiziell messen. Experten schätzen die Einschaltquoten des kleinen Netzwerks, bei dem vorwiegend junge, unerfahrene Journalistinnen und Journalisten arbeiten, als marginal ein. Trotzdem bekommt OAN im aktuellen Wahlkampf ein exklusives Interview mit Donald Trump.
In an exclusive one-on-one interview, One America's chief White House correspondent Chanel Rion spoke with President Donald Trump about.
Chefkorrespondentin Chanel Rion beginnt ihr Interview mit einem Angriff auf die sogenannten Mainstream-Medien.
Their questions often devoid of rationality, reason, decency.
Ihre Fragen sind oft ohne Vernunft, Verstand oder Anstand. Glauben Sie, dass diese Angriffe gegen Sie ehrliche Fragen von selbstständig denkenden Menschen sind? Oder haben diese Journalisten Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie nicht jeden Tag angreifen?
Die komplett unkritische Haltung der Korrespondentin spiegelt die Richtung des Senders wider. Und so ist es nicht überraschend, dass Besucher des Weißen Hauses berichten, der Sender laufe oft auf Fernsehschirmen in der US-Machtzentrale. OAN habe besorgniserregenden Einfluss auf die politische Meinungsbildung in den USA, sagt Journalismusprofessor Thomas Holohan von der University of Southern California in Los Angeles. Allerdings nicht durch das, was im Fernsehen laufe. Den größten Effekt lande der Sender durch das, was aus seinem Programm über die Plattformen von sozialen Medien in Umlauf gebracht werde.
Dort werden Ausschnitte und kurze Clips verbreitet, die zum Beispiel Verschwörungstheorien unterstützen. Sie verdrehen die Wahrheit, schüren Ängste und Sorgen. Ein faktisch falscher Bericht hat zunächst wenige Zuschauer, aber in den sozialen Medien wird er hinausposaunt und das hat dann entscheidende Konsequenzen.
Besonders in einer Gesellschaft, die so tief gespalten ist wie derzeit die USA. Eine Mehrheit der Bevölkerung traut nur noch den Medien, die ihre Weltsicht bestätigen. Trump-Fans schalten nur noch Fox News ein oder OAN. Demokraten lesen die New York Times und schauen CNN, MSNBC oder sie informieren sich über traditionelles öffentliches Radio und Fernsehen. Thomas Holihan.
So it's really a toxic environment.
Es ist ein total vergiftetes Umfeld. Auf vielen Sendern werden Nachrichten außerdem als Konflikt diskutiert. Das schürt die Spaltung zusätzlich. Man beginnt vielleicht mit einem akkuraten Bericht, aber danach streiten Meinungsmacher über das Thema. Das Ganze hat wenig Nachrichtenwert. Es ist sehr bedauerlich.
Dazu kommt, dass sich durch die Algorithmen von Facebook und Co. Meldungen, die die Spaltung der Gesellschaft verstärken, am schnellsten verbreiten. Fachkräfte, die in den Firmenzentralen von Silicon Valley Unwahrheiten und irreführende Inhalte als solche kennzeichnen und Aufrufe zu Gewalt löschen sollen, sind angesichts der Flut von Posts hoffnungslos überfordert. Demagogen, die früher keine Chance hatten, erreichen nun ein großes Publikum mit ihren Lügen, Hasstiraden und Propaganda. US-Vorstädte seien unter Beschuss von linken Anarchisten. Das Land und seine Kultur würden von illegalen Einwanderern zerstört. Rassismus gäbe es nicht mehr in den USA. Transsexuelle seien mental krank und Abtreibungen Teufelswerk. Reiche zahlten zu viele Steuern und Sozialversicherungen sollten privatisiert werden. Beispiel Steve Bannon, Mitbegründer des rechtspopulistischen Mediums Breitbart und Leiter der Trump-Wahlkampagne 2016.
War Room, Pandemic. Here's your host, Stephen K. Bannon.
Seine Stelle als Chefstratege im Weißen Haus verlor Bannon 8 Monate nach der Wahl von Donald Trump im Streit mit dessen Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner. Jetzt hat er einen Podcast, mit dem allein er über 1 Million Hörer erreicht. Über die sozialen Medien werden seine Inhalte aber exponentiell vervielfältigt, wie die zahlreicher anderer konservativer Provokateure. Zum Beispiel Rush Limbaugh, dessen Radioshow in den 1990ern Vorreiter dieser Welle war und in Hochzeiten mehr als 20 Millionen Hörer erreichte. Es gibt eine ganze Brigade von kleinen und größeren rechten Podcasts, die mit Boshaftigkeiten gegen Links und Lobpreisungen von Donald Trump in den USA Empörung und Spaltung schürt.
So, President Trump has COVID. That's all I got. I'm Ben Shapiro, this is the Ben Shapiro Show.
Jüngstes Mitglied ist Ben Shapiro. Der 36 Jahre alte Fernseh- und Radiokommentator versteht sich als Stimme der konservativen Millennials. Hatte der Harvard-Absolvent, der seine Tiraden gerne mit Zitaten von Aristoteles schmückt, 2016 noch gegen Trumps kulturelle und politische Mängel gewettert, unterstützt er nun dessen Wahlkampf vor Millionen Hörern täglich, Tendenz steigend. Mit ultrarechten Verschwörungstheorien und polarisierenden Strategien feuern diese Provokateure Trumps Basis an. Gleichzeitig bringen sie den demokratischen Herausforderer Joe Biden in Verruf. Steve Bannon.
President Trump should hammer, hammer, hammer every day and make people understand, which is going to be pretty clear, that Joe Biden's just not up to the task.
Bannons Unterstützung Trumps ist erstaunlich, hatte dieser doch nach seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus in einem kontroversen Buch durchaus Zweifel an Trumps mentaler Fitness geäußert. Der US-Präsident konterte damals, Bannon habe nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Verstand verloren. Im August dieses Jahres wurde Bannon verhaftet.
Breaking news of Steve Bannon being arrested.
So Steve Bannon is currently in custody. He will make his first court appearance later today.
Trump's ex-political advisor arrested.
Die Staatsanwaltschaft in New York wirft ihm und 3 mutmaßlichen Komplizen Betrug vor. Sie sollen mit der Kampagne We Build the Wall mehr als 25 Millionen Dollar eingesammelt haben, angeblich um damit den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren. Bannon habe aus den Spenden 1 Million für persönliche Ausgaben gestohlen. Trump distanzierte sich nach dem Vorfall erneut von seinem ehemals engsten Berater. Der macht gleichzeitig weiter für den Trump-Wahlkampf mobil und heizt auf konservativen Plattformen die Stimmung an. In einer Facebook-Live-Konferenz mit dem Metropolitan Republican Club in New York warnte Bannon, die Demokraten würden die legitime Wahl von Donald Trump zu ihren Gunsten revidieren.
Eine Art Bürgerkrieg wird am späten Abend oder in der Wahlnacht des 3. November ausbrechen, wenn die Demokraten sich weigern, Trump zum Gewinner zu erklären. Biden wird seine Niederlage nicht zugeben. Sie werden alle Werkzeuge des Krieges, des Straßenkampfs, des zivilen Ungehorsams, der Mainstream-Medien und vor allem der sozialen Medien nutzen, um die Trump-Bewegung und Republikaner einzuschüchtern, bis sie eine nicht gewählte Gruppe um Joe Biden akzeptiert.
Es werde Betrug bei der Briefwahl geben, sagte Bannon. Korrupte Wahlhelfer würden bei der Stimmabgabe Druck auf Trump-Wählerinnen und Wähler ausüben. Bei der Auszählung würden Trump-Stimmen nicht gezählt und illegale Biden-Stimmen registriert. Alles Warnungen, die auch der US-Präsident verbreitet. Bannon bringt nahezu unkontrolliert auf allen Kanälen, die ihm jenseits traditioneller Medien zur Verfügung stehen, Trump-Anhänger für den Tag der Wahl in Angriffshaltung.
Ihr müsst Leuten helfen, sich als Wahlleiter zu registrieren. Anwälte unter euch müssen sich den Anwälten für Trump anschließen. 60 bis 80 Millionen Stimmen werden dieses Jahr durch Briefwahl abgegeben. Wir brauchen die klügsten Leute, solche, die hart im Nehmen sind und in der Lage, jede einzelne Stimme in Frage zu stellen.
Bannon ist aus der Online-Plattform Breitbart ausgestiegen. Das Medium litt bald danach unter Leserschwund und Werbeboykotten. Firmen warfen Breitbart Lügenpropaganda vor. Sie kritisierten auch seine Nähe zu ultrarechten Bewegungen und Individuen. Doch im Dezember 2019 erschien Breitbart wieder an der Oberfläche. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hatte begonnen. Der Online-Dienst bekam in den nächsten 3 Monaten mit seiner oft unwahren Pro-Trump-Berichterstattung auf Facebook mehr Likes und Interaktionen als die New York Times, die Washington Post, USA Today und das Wall Street Journal zusammen. Facebook und Twitter haben Maßnahmen zur Eindämmung von Lügen und Desinformation auf ihren Plattformen ergriffen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg beruft sich aber weiterhin auf die in der USA-Verfassung garantierte Redefreiheit, die ihm verbiete, auf Inhalte Einfluss zu nehmen. Social-Media-Unternehmen wollen Posts nicht wirklich regulieren, sagt USC-Journalismus-Professor Thomas Holihan.
Because they don't want to be sued for inaccurate content.
Weil sie nicht wegen falscher Inhalte verklagt werden wollen. Sie wollen Plattformen bleiben, auf die andere Inhalte stellen. Sie wollen nicht verantwortlich sein, wenn jemandem dadurch Schaden zugefügt wird, zum Beispiel durch Virusmedizin, die jemand anpreist. Aus rechtlicher Sicht ist das sogar klug, denn es wird so viel so schnell veröffentlicht, dass es unmöglich ist, das aufzufangen, bevor Schaden entsteht.
Während Inhalte von Breitbart, One America News und anderen Trump-freundlichen Medien ihr Publikum vor allem über soziale Medien erreichen, bleibt Fox, der Fernsehsender, den Fans des Präsidenten am häufigsten einschalten. Mit durchschnittlich 5 Millionen zugeschalteten Haushalten ist er der erfolgreichste US-Kabelsender und bestimmt die Meinungsbildung konservativer Wählerinnen und Wähler. Mehr als 60% der Republikaner sagen in einer Umfrage des Pew Research Institutes, dass sie dem Murdoch-Sender am meisten Glauben schenken, wenn es um Nachrichten geht. 5 Millionen, das sind nur knapp 3% der US-Bevölkerung. Zählt man allerdings Einschaltquoten für Podcast- und Radioshows prominenter Fox-Moderatorinnen und Moderatoren wie Sean Hannity, Tucker Carlson und Laura Ingraham dazu, potenziert sich diese Zahl um ein Vielfaches. Die meisten Demokraten verachten Fox, auch weil der US-Präsident gerne Informationen und Meinungen verbreitet, die er dort hört. Regelmäßig meldet sich Donald Trump außerdem spontan via Telefon beim Frühstücksfernsehen Fox & Friends, wird sofort live auf Sendung geschaltet und erreicht so einen Großteil seiner Basis.
Now let's go to the second floor of the White House, and joining us right now is Donald Trump, the President of the United States. Mr. President, good morning to you.
Good morning.
Doch in letzter Zeit ist Trump unzufrieden mit Fox. Der Sender überträgt nicht mehr wie vor 4 Jahren jeden Wahlkampfauftritt des Präsidenten. Moderator Chris Wallace entlarvte in einem exklusiven Interview mehrere Behauptungen Trumps als starke Übertreibung und brachte den US-Präsidenten mit Fakten über hohe Infektions- und Sterberaten infolge des Coronavirus zum Schwitzen.
No, this is very serious.
75,000 cases a day.
Show me the death chart.
Well, the death chart is 1,000 cases a day.
Excuse me.
It's all too much. It shouldn't be one case. It came from China, but it is what it is.
In einem Tweet erklärte Trump, Fox-Zuschauer seien verärgert über den Sender und suchten nach einer Alternative. US-Medien berichteten bald darauf, eine Gruppe um Donald Trump Jr. sei daran interessiert, OAN, den neuen Lieblingssender seines Vaters, zu kaufen. Fake News, sagt OAN-Gründer Robert Herring. Er habe keine Absicht, das Netzwerk abzustoßen.
You can't call yourself news if you're not reporting the truth.
Herring ist inzwischen vor den Toren der kalifornischen Zentrale seines Senders regelmäßig mit Demonstranten konfrontiert, die gegen OANs Lügen protestieren. Die Situation dort spiegelt die gespaltene Lage der US-Gesellschaft. Zwei Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Medien haben entscheidend zur tiefen Kluft beigetragen. Und momentan ist schwer vorstellbar, wie diese Spaltung überwunden werden kann, egal wer am 3. November die Wahl gewinnt.
Ja, Medien haben also entscheidend zur tiefen Kluft in den USA beigetragen, so lautet das Fazit dieses Beitrags. Dabei sollen Medien ja doch eigentlich auch als Vermittler zwischen diversen Perspektiven wirken. Kann man sich das in den USA mittlerweile abschminken? Eine Frage, die ich jetzt gerne an Kurt Knüpfer weiterleiten will. Sie forschen ja am JFK-Institut der Freien Universität Berlin zum Mediensystem der USA. Wie sehen Sie das denn? Muss man sich von dieser Vorstellung einer vierten Gewalt in den USA irgendwie verabschieden, weil jeder nur noch die Medien in seiner ganz spezifischen Blase konsumiert? Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, ich sehe das möglicherweise ein bisschen anders. Also allein der Begriff Medien ist ja eigentlich darauf angelegt, dass Medien vermitteln. Und eigentlich haben dann eben so auch Medien immer diese Doppelrolle. Also nicht nur die der vierten Gewalt, sondern eben auch einfach das Übertragen von Informationen. Und das findet nach wie vor statt, muss man sagen. Es ist nicht so, dass Leute zunehmend in Blasen leben. Diese Vorstellung ist eigentlich einfach falsch. Die sollten wir als Metapher möglicherweise wieder begraben. Stattdessen ist es so, dass es sehr wohl immer eine Agenda gibt. Also wir erleben das ja jetzt zum Beispiel mit Trump, der diese Agenda großteils dominiert. Und dann hat man unterschiedliche Medien, die darüber berichten und zunehmend so natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Trotzdem ist das noch immer eine große, wenn man so will, deliberative Veranstaltung, in der die verschiedenen Lager dann aufeinander eingehen, sich gegenseitig beobachten und eben auch zunehmend stark kritisieren.
Und das Vermittelnde wird gerade einfach nicht nachgefragt.
Also dieses Gesamtgesellschaftliche, da würde ich schon sagen, das wird ein Stück weit nach wie vor eben auch hoch angerechnet, wenn einzelne Medieninstitutionen das liefern. Die New York Times ist nach wie vor ein wahnsinnig wichtiges Medium in den Vereinigten Staaten, ebenso die anderen Konkurrenzprodukte, Wall Street Journal, die Washington Post etc., diese überregionalen Zeitungen, die sind natürlich jetzt keine gewaltigen Geldbringer für die Investoren, so wie das möglicherweise das Kabelfernsehen ist, aber dennoch gibt es diese Institutionen. Das größere Problem ist, dass der Journalismus sich in einer tiefen Krise befindet. Also, dass wir, wenn wir Medien sagen, dann meinen wir ja meistens einfach das, was läuft, wenn man den Fernseher anmacht und es sieht irgendwie nach Nachrichten aus. Aber dahinter steckt natürlich normalerweise der professionelle Journalismus im besten Fall. Und das unterscheidet dann Medien von auch PR oder einfach der Übermittlung von politischen Inhalten. Und hier erleben wir natürlich eine tiefe Krise. Der professionelle Journalismus, auch durch technologische Faktoren in den Vereinigten Staaten, steckt da immer noch tief drin. Regionalzeitungen schließen sozusagen den großen Zeitungen, die ich gerade genannt habe, geht's gut. Darunter gibt es viele gar nicht mehr. Und wir erleben hier sowas, dass so eine Verdichtung auf einzelne wichtige Medien, wo aber ganz viel gerade im lokalen, regionalen Bereich ausstirbt und auf der Strecke bleibt.
Das ist ja auch ein Riesenproblem, weil man würde ja annehmen, dass gerade auf der regionalen Ebene Medien, Lokalzeitungen besonders ausgleichend wirken können, weil sie eben ein Thema haben, was alle Leute betrifft, die dort leben.
Ja, und also so ist das normalerweise ja auch gedacht in so einem föderalen System, dass man eben vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt, vor Ort mit den Nachbarn dann eben deliberiert und Probleme löst und auch vor Ort eben in der eigenen Gesellschaft, Gemeinschaft dann auch diese politischen Erfahrungen macht, die eben auch nicht immer nur auf diese großen großen Spaltung hinauslaufen. Ein Kollege in den Vereinigten Staaten hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir erleben Nachrichten, die zunehmend eben national geprägt sind, weil die Medien, die konsumiert werden, zunehmend nationale Medien sind. Das heißt, wenn man erklären möchte, warum beschäftigen wir uns alle so mit Trump und nicht etwa mit dem Wasserbleigehalt vor Ort in Michigan oder mit anderen lokalen politischen Skandalen und Korruption in den Staatshäusern, dann ist die Antwort darauf, dass eben viele der Medien, die dort konsumiert werden, eben auf diesen Washington-Fokus sich konzentrieren, wo eben diese Spaltung sehr schnell deutlich ist, wo man eben diese zwei Lager hat, Republikaner, Demokraten. Und dann wird eben diese Brille übergestülpt auf lokale Probleme und Ereignisse etc.
Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen dieser Polarisierung von Gesellschaft und dem ja doch viel geringeren Stellenwert zum Beispiel dieses öffentlich-rechtlichen Mediensektors im Land? Also im Vergleich zu Deutschland ist dieser Sektor ja in den USA geradezu unbedeutend. Spielt das auch so eine Rolle, dass es eben nicht so etwas gibt wie in Deutschland die Tagesschau, die dann doch ganz schön viele Leute gucken und auf die man sich so einigen kann?
Ja, also genau, das Mediensystem ist natürlich anders. Also wir sprechen ja von liberaleren Mediensystem, wo der Markt eher dominant ist und nicht so sehr die öffentlichen Gelder. Das hat sicherlich Auswirkungen. Das hat auch Auswirkungen auf die Regulierung. Wir haben noch im 20. Jahrhundert erlebt, als es eben diesen öffentlichen Sektor stärker gab, einfach dadurch, dass die Frequenzen reguliert werden mussten im Rundfunk, wo der Staat dann quasi mehr mitmischen konnte, wenn es darum ging, okay, wir verteilen eben die Lizenz für einen bestimmten Sender, aber dafür müssen wir dann auch einfordern, dass Fairness waltet. Also das ist dieses Schlagwort der Fairness-Doktrin. Da mussten Leute, die eben Radio betreiben wollten, dann, wenn sie eine Seite zu Wort kommen ließen, eben auch die andere zu Wort kommen lassen. Das hat Deregulierung in den 80er Jahren, aber eben auch technologischer Wandel abgeschafft. Und in der Tat ist es jetzt so, dass wir eben durch diese Marktentwicklung eine stärkere Segmentierung allein dadurch erleben, dass es sich rentiert, wenn man Werbepartner sucht, eben ein bestimmtes Segment der Bevölkerung anzusprechen. Das wird oft vergessen, wenn wir über Fox News reden eben, dass es auch einfach ein Unternehmen ist, das sehr hohen Umsatz hat. Und der kommt eben dadurch, dass man eben an Werbepartner ein sehr bestimmtes lukratives Segment der amerikanischen Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit dieses Segments eben weiterleiten kann, verkaufen kann. Und das sind in der Regel eben ältere, oftmals Senioren, Rentner, oftmals männlich und weiß, die eben auch zufälligerweise eine bestimmte Politik eben tendenziell bevorzugen.
Können denn Medien dazu beitragen, aus dieser Segmentierung auch wieder rauszukommen? Sehen Sie da irgendwie einen Ausweg aus dieser Fragmentierungsspirale?
Ja, also da müssen sich ganz viele Faktoren bewegen. Das ist eben so, dass diese Spaltung ein Stück weit eben wiedergespiegelt wird. Und da könnte man ebenso ansetzen bei den politischen Parteien, die sich immer stärker auseinander bewegt haben. Aber eben auch in der Zivilgesellschaft, in der mittlerweile diese rechten Medien bespeist werden, nicht unbedingt von Inhouse-Journalism, sondern eben von einer ganzen Riege von Thinktanks, von Social-Media-Aktivisten etc. Und hier ist auch ein gewaltiger Geldapparat dahinter, wo wirklich einzelne Milliardäre, muss man so sagen, sehr schwerreiche Familien, seit den 70er Jahren eben gewaltig Geld reinpumpen in eine bestimmte ideologische Form der Nachrichtengenerierung. Und da ist ein politisches Projekt dahinter. Das kann man so ausmachen und kann sagen, das ist ein Stück weit eben auch getrieben durch den aktiven Willen, die Öffentlichkeit unbedeutender zu machen, wo man ja im Prinzip ein Stück weit auch demokratische Deliberationsprozesse eben lahmlegen möchte. Und solange dieser gewaltige Apparat eben nicht auch unter die Lupe genommen wird zumindest, glaube ich, können wir uns immer wieder über bestimmte Inhalte der Medien echauffieren und fragen, woher das kommt. Aber ich glaube, auch darauf muss eben ab und zu der Finger gelegt werden.
Klingt jetzt nicht so wahnsinnig hoffnungsvoll.
Ja, die Hoffnung habe ich schon lange aufgegeben. Also ich beobachte das jetzt wirklich professionell, sehr, sehr genau, das Mediensystem der Vereinigten Staaten seit 11 Jahren. Und jeder Trend, der irgendwie aufgezeigt wurde und auf den verwiesen wurde, hat sich eigentlich verschlimmert. Also man sieht wirklich wenig Hoffnungsschimmer. Das Letzte war es vielleicht ein bisschen, dass die Auflagen der Tageszeitungen wieder steigen und dass Leute wieder doch ein bisschen mehr in den professionellen Journalismus gehen. Aber ansonsten ist die Liste sehr kurz.
Einschätzungen von Kurt Knüpfer waren das, der am JFK-Institut der Freien Universität Berlin zum Mediensystem der USA forscht. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden und abonnieren können. Morgen geht es dann um Kirgisistan, wo nach heftigen Protesten die Wahlkommission ja nun das Ergebnis der Parlamentswahl annulliert hat und das außerdem schwer mit dem Coronavirus zu tun hat. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.